möchte Sie heute herzlich begrüßen, heute Abend. Wir haben den zweiten Abend über Gebet und Sie sehen schon auf der Folie Vorbilder des Gebetes. Nun, ich habe hier viele Namen stehen auf der Folie. Das erste habe ich hier, Ihre persönliche Beziehung zu Gott. Nun, es gab junge Beter in der Bibel. Josef, der junge Josef, war schon ein Beter. Es gab ältere Beter. Der alte Daniel in der Löwengrube war ein Beter. Es gab verheiratete Beter und vielbeschäftigte Beter, wie zum Beispiel Daniel, der in der Politik beschäftigt war, und David, der König. Es gab ringende Beter, wie Jakob im Gebet gerungen hat. Es gibt also ganz verschiedene Beter, und dann haben wir im Alten Testament eine ganze Liste. Nur wir haben nicht die Zeit und wir werden uns auch nicht die Zeit nehmen, alle diese Beter durchzugehen. Ich wollte sie nur mal aufzeigen. Von Mose, der extra erwähnt wird in Jeremia, als einer der Beter, der besonderen Beter, zusammen mit Samuel, Jeremia 15, vielleicht schlagen wir doch diese Stelle auf. Jeremia 15, Vers 1. Da heißt es: Und der Herr sprach zu mir: Selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde sich meine Seele nicht zu diesem Volk wenden. Also, wenn ihr die besten Beter des Alten Testaments mir bringen würdet, ich würde auch sie nicht hören, sagt Gott. Also, Mose und Samuel werden hier als die großen Beter des Alten Testaments genannt. Samuel, da gibt es viele Stellen über sein Gebetsleben. Er war wirklich ein treuer Fürbitter. Henoch wandelte mit Gott, haben wir gestern schon erwähnt. Noah wandelte mit Gott, 1. Mose 6, Vers 9. Elia haben wir gestern erwähnt, der Beter. Abraham, der sich eingesetzt hat für Lot in Sodom. Und Gott dachte an Abraham und rettete den Lot. Josua, der Mann, der im Krieg, haben wir gestern auch erwähnt, der im Krieg gebetet hat um Verlängerung des Tages. Jakob, der gerungen hat, 1. Mose 32, Amphniel. Hannah, die Beterin, die Mutter Samuels, sie war eine Beterin und sie bekam einen Beter. David, aus den Psalmen sehen wir, wie er gebetet hat. Sein Leben war durchdrungen von Gebet. Hiob, auch aus dem Buch Hiob sehen wir, welche Beziehung Hiob hatte zu Gott, wie er ein Beter war, auch wenn er ein sehr schweres Leben hatte. Jesaja war ein Beter. Und Hiskia geht zu Jesaja und sie beten gemeinsam. Nehemia war ein Beter. Der betet sogar, während er mit dem König spricht. Und so weiter. Also ganz eine große Reihe von Betern im Alten Testament. Die wollen wir alle nicht anschauen heute. Wir wollen aber den Herrn Jesus anschauen. Der Herr Jesus, das größte Vorbild des Gebetes. Und ich habe gestern schon Stellen erwähnt. Ich möchte heute beginnen mit Lukas 3, Vers 21. Lukas 3, Vers 21. Es geschah, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft wurde und betete, wurde der Himmel geöffnet und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt nieder auf ihn. Hier lesen wir nur bei Lukas, dass der Herr Jesus gebetet hat, damals, bei der Taufe. Sein ganzer Dienst war von Anfang bis Ende vom Gebet durchdrungen. Hier der Anfang des Dienstes, bei der Taufe, er betete. Und am Ende seines Lebens, am Kreuz, ruft er: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Lukas 23 und Johannes 19. Sein ganzes Leben Beten hatte Priorität vor dem Predigen. Er war ein Prediger, der Herr Jesus. Aber Beten hatte Priorität, das heißt, er hatte den Vorrang. Jedenfalls am Tagesablauf sieht man, zuerst ist er ins Gebet gegangen und am Ende des Tages, oft lesen wir, dass er noch in die Stille sich zurückzieht und betet. Beginnt den Tag und beendet den Tag mit Gebet. Schon als 12-Jähriger war er gerne im Tempel, im Hause des Vaters. Ja, was wird er dort getan haben? Gebetet, zugehört, gelesen. Seinen Dienst begann er mit 40 Tage Fasten. Also sein ganzes Leben war vom Gebet durchdrungen. Und ich habe gestern schon diese Stellen gelesen aus Johannes 5. Wir können sie heute nochmals lesen. Johannes 5, Vers 19. Wie der Herr zeigt, wie er in völliger Abhängigkeit vom Vater lebt. Es ist gut, solche Stellen zu lesen und sie immer wieder sich einzuprägen. Denn er hat uns ja ein Vorbild gelassen, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Johannes 5, Vers 19, daraufhin antwortet Jesus, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was immer er den Vater tun sieht, denn was immer der tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Hier spricht der Sohn, der völlig in Abhängigkeit vom Vater steht. Der Vater hat ihn gern. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Phileo. Der Vater hat ihn gern, wie ein Freund den anderen gern hat. Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich schickte. Andere Stellen, die wir hier lesen könnten, ist zum Beispiel Johannes 11, Vers 41, habe ich hier nicht aufgeschrieben, Johannes 11, Vers 41, mitten im Trubel, bei dem Tod des Lazarus, mittendrinnen, das heißt hier, sie nahmen den Stein weg, wo der Verstorbene hingelegt war, und Jesus hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. So mittendrin, so ein Zwischengebet, Vater, ich danke dir, du hast mich gehört. Ich wusste aber, dass du mich allezeit hörst. Jedoch wegen des Volkes, das umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich sandtest. Deshalb bete ich jetzt laut, damit sie glauben, dass du mich sandtest. Der hat viel gebetet, im Stillen, in Gedanken. Er war aufs Engste verbunden mit dem Vater. Sein ganzes Leben auf dieser Erde. Er führte ein Leben eines vollkommenen Menschen. Oder dann in Kapitel 12, Vers 27 und 28, da lesen wir, jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, deswegen jedoch bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Ich verherrliche mich ständig durch dich. Der Vater verherrlicht sich durch den Sohn, durch diesen vollkommenen Menschen auf der Erde, der so in Abhängigkeit vom Vater lebt. Vergessen wir nicht, hier spricht der Herr Jesus als Mensch, nicht als Gott. Als Gott braucht er nicht beten. Gott braucht nicht beten, das hat er nicht nötig. Aber als Mensch. Der Mensch braucht ständige Gebetsabhängigkeit. Johannes 14, Vers 10 und 11, spricht jetzt nicht direkt von Gebet, aber von der Beziehung, die er hat zum Vater. Deshalb lesen wir diese Verse auch noch. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und dass der Vater in mir ist? Ich im Vater und der Vater in mir. Das zeigt eine ganz, ganz enge Verbindung auf zwischen dem Sohn und dem Vater. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. So sehr war die Verbindung, dass die Worte, die er geredet hat, die hat er beim Vater, vom Vater genommen. So in der engen Verbindung, dass der Vater ihn leiten konnte in jedem Wort, das er sagte. Und auch in jeden Werken. Der Vater, der in mir, in allen Werken. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und dass der Vater in mir ist. Ich habe hier weiter als Unterpunkt klein b. Er lebte, er betete in Unterwerfung unter den Willen Gottes. Wir kennen diese Stelle. Er hat sich völlig dem Willen Gottes untergeordnet. Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn es dein Wille ist, diesen Becher an mir vorüberzuführen, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Vers 44. Und als er in Angst geriet, betete er inbrünstiger. Wir merken, hier betet jemand, der weiß, was beten heißt. Und er unterwirft sich ganz unter den Willen des Vaters. Wenn es irgendeinen anderen Weg, einen Ausweg gegeben hätte, könntest du nicht den Ausweg machen, betet er. Aber es gibt keinen Ausweg. Nicht mein Wille geschehe. Oder weiter. Er war oft allein. Oh, da gibt es viele, viele Stellen im Neuen Testament. Ich nehme ein paar heraus. Lukas 4, Vers 42 zum Beispiel. Lukas 4, Vers 42. Als es Tag geworden war, ging er aus und zog hin an einen einsamen, öden Ort. Das war Normalzustand. Als es Tag geworden war, geht er raus an einen einsamen Ort. Ob es geregnet hat oder ob es kalt war, die Nächte sind relativ kalt in Israel, je nach Jahreszeit, aber die Nächte, das kühlt sehr stark ab in der Nacht. Er geht hinaus, als es noch ganz früh morgens war. Einmal heißt es in Markus 1, Vers 35, und früh morgens, als es noch nächtlich war, also als es noch Nacht war. Bei uns steht, als es noch dunkel war. Aber im Griechischen steht, als es noch nächtlich war. Die Nachtlagen hingen noch tief runter. Da stand er auf, ging hinaus und weg an einem einsamen, öden Ort. Und dort war er am Beten. Markus 1, Vers 35. Oder Matthäus 14, Vers 23. Ich lese von Vers 22 weg. Matthäus 14, Vers 22. Das war dort, wo er mit den Jüngern, er wollte ja mit den Jüngern sich zurückziehen an einem öden Ort, an einen einsamen Ort, lesen wir schon in Vers 13 in Matthäus 14. Und dann wurde er gestört und konnte nicht alleine sein mit den Jüngern, wurde gestört. Und dann kam diese große Tat des Herrn Jesus, die Speisung der 5000. Und in Vers 22 lesen wir, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff einzusteigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Mengen entlassen hatte. Nachdem er die Mengen entlassen hatte, stieg er den Berg hinauf für sich allein, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Also, er wollte mit den Jüngern sowieso alleine sein. Dann war die Speisung der 5000 am Abend. Und dann war es schon ganz spät abends. Er steigt auf dem Berg und betet. Dort war er allein für sich. Und er blieb dann sehr lange. In der vierten Nachtwache kommt er dann. In der vierten Nachtwache. Die vierte Nachtwache. Die erste Nachtwache geht von 6 bis 9. Die zweite Nachtwache geht von 9 bis Mitternacht. Die dritte Nachtwache geht von Mitternacht bis 3 Uhr morgens und die vierte Nachtwache geht von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr. In der vierten Nachtwache kommt er. Ich kann mir gut vorstellen, der war so erfüllt von dem Wunder, dass der Herr gewirkt hat, dass Gott gewirkt hat durch seine Hände und von den Scharen der Menschen. die da gestanden waren und zugehört haben. 5000, wenn man nur die Männer zählt, wenn man die Frauen zählt, noch viel mehr und die Kinder. Da war er so bewegt von diesen Menschen, die das Wort Gottes gehört haben. Dann steigt er auf den Berg und dann schüttet er sein Herz aus vor dem Vater und er bespricht und er redet die Sachen durch mit dem Vater und eins kommt nach dem anderen und er wird sicher nicht gemerkt haben, wie die Zeit vergeht. Es kommt mir so vor wie die Frau, eine liebe Schwester in Österreich, die habe ich einmal besucht, das heißt besucht, die war ja wie eine Oma zu mir, ich kam immer wieder zu ihr, ich war damals ledig und sie hat meine Wäsche gewaschen. Ich habe bei ihr die Wäsche abgegeben oder wieder geholt. Und sie war wirklich wie eine eigene Oma. Und dann hat sie am Morgen gesagt, als ich am Morgen mal kam, die Wäsche abholen, hat sie gesagt, du stell dir vor, Thomas, ich weiß, was ich erlebt habe. Ich habe gestern Abend, da habe ich beten wollen. Ich hatte so ein Herz, ich musste so viel beten. Ich habe so viel Gebetsanliegen und da kam eins nach dem anderen und ich hatte richtig Freude beim Beten und habe gebetet und stell dir vor, als ich die Augen aufgemacht habe, war es wieder hell draußen. Die hat das gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Dann dachte ich mir, aha, jetzt weiß ich, warum der Herr so segnet. Jetzt weiß ich, wo der Segen des Herrn herkommt, in der Gemeinde dort. St. Johann war das, in Pongau. Dann ist sie gestorben. Als sie gestorben ist, hat ein Bruder gesagt, wer wird in ihre Fußstapfen treten? Wer wird ihren Platz einnehmen? Ja, so kommt es mir hier vor. Der Herr Jesus betet, erfüllt von dem, was der Vater durch ihn gewirkt hat, weiter. Er war in, was auch interessant auffällt, es war eine ehrfurchtsvolle innere und äußere Haltung, in der er betet. Das war ihm wichtig. Innere Haltung der Ehrfurcht, der Unterwerfung, äußere Haltung, er blickt zum Himmel hinauf, oben ist, er hat sich erniedrigt, jetzt blickt er nach oben, zu Gott, zum Himmel blickend. Einmal sehen wir ihn kniend, in Gethsemane, auf den Knien. Einmal auf dem Angesicht liegend, auch in Gethsemane. Brauchen wir die Stelle nicht lesen, wir kennen sie. In Gethsemane schüttet er sein Herz aus. Oder, was noch auffällt, er betete manchmal sehr lange. Er betete viel und oft, aber manchmal auch lange. Zum Beispiel, jetzt lesen wir ein paar Stellen. In Lukas 5, Vers 16. Lukas 5, Vers 16 heißt es, aber er selbst pflegte die Zurückgezogenheit in den einsamen, öden Gegenden und er war im Gebeten. Er war betend. Er war am Beten, so könnte man das übersetzen. Er betete immerfort. Er betete und betete. So könnte man es übersetzen. Hier ist eine besondere Form im Griechischen, die eine länger andauernde Handlung anzeigt. Er betete und betete. Zurückgezogenheit. Er, der so viel zu tun hatte, er, der so viel unter den Menschen war, er pflegte die Zurückgezogenheit in den einsamen, öden Gegenden. Oder, ja, auch Kapitel 6, Vers 12. Kapitel 6, Vers 12. Es geschah in diesen Tagen, er ging hinaus ins Bergland, um zu beten. Und er brachte die Nacht zu im Gebet mit Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte von ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Er, der Herr, der Gott war und doch genau wusste, wer die Apostel werden sollten. Er hat verzichtet auf seine Allwissenheit, verzichtet auf sein Wissen, sein Vorauswissen. Hat er alles zurückgestellt, hat er nicht verwendet. Und dann hat er gebetet, zum himmlischen Vater, zeig mir, welche von den Jüngern Welche soll ich erwählen, dass sie die ganze Zeit mit mir ziehen? Welche soll mein engerer Kreis sein? Da hat er sich viel Zeit genommen im Gebet, dem Vater das ausgeschüttet, sein Herz ausgeschüttet, und am nächsten Tag geht er hin und wählt sich die 12. Lukas 22, Vers 40. Lukas 22, Vers 40. Am Ende von Vers 40. Also, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, sagt er zu den Jüngern, das ist ein Vorwurf. Wir denken, oh, eine Stunde, boah, jetzt habe ich aber lang gebetet. Eine Stunde, die kommt uns lange vor. Eine Stunde am Computer, die ist sofort vorbei, oder? Stunde am Computer, das ist wie nichts. Aber Stunde beten, oh, das kommt uns lange vor. Und der Herr sagt, ihr könnt nicht eine Stunde mit mir wachen. Das zeigt, dass das ihm eine Gewohnheit war und dass er das auch erwartete, dass die Jünger eine Stunde mit ihm wachen im Gebet. Oder Kapitel 4, Vers 2, Matthäus 4, Vers 2. 40 Tage und 40 Nächte. Sie müssen nicht alle Stellen aufschlagen. Einige kennen Sie ohnehin schon. Aber manche Stellen schlagen wir auf und manche lese ich einfach vor. 40 Tage, 40 Nächte hat er gefastet. Da hat er sich Zeit genommen, sich vorzubereiten auf seinen Dienst. Hier haben wir noch angegeben, Lukas 9, Vers 29, am Berg der Verklärung, nur Lukas berichtet es, nur Lukas, Lukas 9, Vers 29, er geht also auf den Berg, um zu beten, Vers 28, es geschah 8 Tage nach diesen Worten, nahm er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich und stieg ins Bergland, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Während er betete. Das mehr überhaupt fällt uns auf, dass der Lukas ganz besonders viel von dem Gebetsleben des Herrn Jesus sagt. Der betont das. Er war Mensch, der betete. Kapitel 11, Lukas 11, Vers 1. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort betete, als er aufhörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wissen Sie, was mir auffällt? Die haben ihn auch zugehört beim Predigen. Und es steht nie, nachdem sie gehört haben, wie er gepredigt hat, sagten sie zu ihm, Herr, lehre uns predigen. Nie. Aber beim Beten, als er aufgehört hat zum Beten, sagen sie, Herr, lehre uns beten. Das ist interessant. Das war ihnen, das muss etwas gewesen sein, dass sie gesagt haben, das muss was Kostbares sein. Das muss was Schönes sein. Herr, könntest du uns nicht auch lehren? Dürfen wir auch so beten? Herr, lehre mich beten. Ja. Weiter. Beharrlich wurde heute schon erwähnt. Beharrlich beten. Nun, wo er beharrlich gebetet hat, das war in Gethsemane. Wir kennen die Stelle, Matthäus 26, Vers 44. Beharrlich beten. Das heißt, er ließ sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach dasselbe Wort. Beharrlich. Also, man darf dreimal, viermal mit derselben Sache kommen. Er ging hier auch, er hat eine Stunde gebetet. Und dann ging er zurück, sieht die Jünger schlafen. Dann geht er nochmal hin und betet dann dieselben Worte. Wiederholung. Das hat der Herr gerne. Wir dürfen gerne wiederholen. Wieder und wieder die Sache vor Gott bringen. Elia hat 7-mal, gestern haben wir gelesen, oder erzählt habe ich es, Siebenmal hat er gebetet. Herr, lass es regnen, lass Regen kommen. Siebenmal. Und jedes Mal war es nur nicht ein kurzes Gebet. Ich stehe nicht da, wie lange. Aber eine gewisse Zeit lang hat er gebetet. Und dann schickt er den Knecht wieder rauf. Weiter. Intensiv, innig, inbrünstig. Hebräer 5, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7 dürfen wir aufschlagen. Im Hebräerbrief wird erwähnt, dass der Herr Jesus Christus ein vollkommener hoher Priester ist. Und im Zusammenhang mit seinem hohen Priestertum und hohen Priesteramt wird auch etwas erzählt über sein Beten. Und da steht, er brachte in den Tagen seines Fleisches sowohl Flehen als auch Bitten mit starkem Rufen und Tränen dem da, der ihn von dem Tode aushelfen konnte. Mit starken Rufen und Tränen. Kapitel 22 im Lukas-Evangelium, Vers 44. Als er in Angst und Ringen geriet, betete er inbrünstiger, betete er inniger. Zu Petrus hat er gesagt, Lukas 22, Vers 32, Lukas 22, Vers 32, ich flehte für dich, dass dein Glaube nicht zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen übersetzt ist. In vielen Übersetzungen steht, ich habe für dich gebetet. Aber es steht nicht da. Es steht, ich flehte für dich. Das ist stärker. Das heißt, mehrmals, intensiv, mit starkem Nachdruck. Weiter. In Gemeinschaft mit anderen betete er. Das heißt, er hat zu den Jüngern gesagt, könnt ihr eine Stunde mit mir wachen? Bitte wachet und betet. Bleibt hier. Betet, wachet mit mir. Das heißt, er hat auch andere gebeten, für ihn zu beten, besonders in der Stunde in Gethsemane. Wir dürfen das auch. Wir dürfen ruhig und anderen sagen, bete für mich. Und es ist gut, wenn wir viel austauschen und auch einander anrufen, könntest du für mich beten? Ich gehe durch eine schwere Zeit. Bete für mich. Oder ich brauche jetzt Gebet. Dann beten wir füreinander. Dann beten wir auch gemeinsam. Betet ohne Unterlass. Der Herr Jesus betet ja auch ohne Unterlass. Das merkt man an den Zwischengebeten. Ich habe ja zwei von diesen Zwischengebeten habe ich schon erwähnt. Dort bei dem, als Lazarus gestorben war, hat er so zwischendrin gebetet oder nachher in Johannes 12 hat er zwischendrin hineingebetet, einfach so ein Gebet gesprochen. Das zeigt, dass der Herr ständig in Gebetsverbindung mit dem Vater war. Was mir auch auffällt in Markus 7, Vers 34. Markus 7, 34. Da haben wir dieses Seufzen. Er blickt zum Himmel und seufzt. Er sieht da diesen taub, stummen Menschen. Da heißt es, und er blickt zum Himmel, seufzt und sagt zu ihm, Ephata, das heißt, werde aufgetan, öffne dich. Er blickt zum Himmel und seufzt, das zeigt ständig Aufblick zu Gott. Ganz kurz, kurzer Aufblick zu Gott, auch für uns eine Hilfe, so kurz aufblicken zu Gott, mitten in der Arbeit, was wir auch tun, einfach aufblicken zu Gott. Dürfen wir kurz einen Seufzer zum Herrn schicken. Muss nicht lange dauern, aber die Verbindung halten. Ja, er hat andere gebeten, mit ihm im Gebet zu wachen, habe ich schon gesagt. Bleibt hier und wachet. Matthäus 26, 38. Was haben wir für Lektionen zu lernen? Ich habe hier mir vier Lektionen notiert. Vier Lektionen aus dem Gebetsleben des Herrn Jesus. Nein, nicht vier, Entschuldigung, es sind mehr Lektionen. Das ist der Punkt 4, mehr Lektionen. Erstens, er hatte feste Gewohnheiten, regelmäßig zu beten. Mehrmals lesen wir das, er ging nach seiner Gewohnheit hinaus und zog hin zum Berg oder zog hinaus und ging dorthin zu beten. Wie er gewohnt war, lehrte er in der Synagoge und wie er gewohnt war, geht er auf den Berg, um zu beten. In Lukas 22, Vers 34 heißt es, und er ging hinaus und nach der Gewohnheit zog er hin zum Berg der Olivenbäume, zum Ölberg. Er ging immer am Morgen ging er in die Stadt und am Abend ging er raus über den Ölberg zu der Herberge, wo er war. Und er ging immer durch diesen Garten, durch diesen Garten Gethsemane. Da gab es oft Zeiten, wo er einfach gebetet hat noch, in dem Garten. Feste Gewohnheiten. Das tut uns wirklich gut, gewisse Gewohnheiten einzurichten. Ich erinnere mich, als ich ein ganz junger Christ war, das hat mir so wohl getan, meiner Seele. Ich war ganz jung im Glauben und ich war in der Schule damals, in der Internatsschule. Und ich hatte so eine Sehnsucht, ich möchte beten. Und da war aber nirgends ein Platz. Überall waren Schüler, waren 500 Schüler in dem Internat. Und es war schwierig, da einen stillen Ort zu finden. Und da hatte ich nach der Schule bis zum Mittagessen waren 25 Minuten. Und ich wusste, jetzt habe ich Zeit, jetzt gehe ich raus und laufe in den Wald hinein. Dort habe ich eine Stelle gehabt, dort habe ich mich hingekniet, da unter irgendeinem Baum. Und das war mein Gebetsplatz. Jetzt kann ich nur ein paar Minuten beten. Und da habe ich gebetet. Das war so, hat so gut getan für die Seele. Und dann bin ich wieder runter. Gewohnheit. Irgendwelche Gebetsplätzchen. Das tut uns gut. Zweitens, gewisse ungestörte Orte und feste Tageszeiten. Markus 1, Vers 35 haben wir schon gelesen. Früh morgens, als es noch dunkel war, stand er auf. Geht an einen gewissen öden Ort. Lukas 4, Vers 42. Ebenso. Als es Tag geworden war, ging er aus und zog hin an einen einsamen, öden Ort. Ganz gewisse Plätze und feste Tageszeiten, ungestört. Und wenn Sie sagen, ja, aber ich habe keinen ungestörten Ort, wissen Sie was? Beten Sie einfach dafür. Beten Sie einfach dafür. Der Herr zeigt dann schon eine Möglichkeit. Drittens, beständige Verbindung, das haben wir schon betont. Er hatte beständige Verbindung mit Gott. Ich habe mir notiert, nur wer sich in der Nähe Gottes aufhält, kann jederzeit beten. Beten ohne Unterlass kann man nur, wenn man die Verbindung hält. Auf modern ausgedrückt, man muss online bleiben, aber mit dem Herrn online. Bounce schreibt in dem Buch Kraft durch Gebet: Niemand kann ein großes und bleibendes Werk für Gott tun, wenn er kein Mensch des Gebetes ist. Und niemand kann ein Mensch des Gebetes sein, wenn er dem Gebet nicht Zeit einräumt. Menschen, die in dieser Welt am meisten für Gott getan haben, waren früh auf ihren Knien. Luther hat gesagt, gut gebetet ist gut studiert. Tozer sagt, sieh zu, das gilt jetzt für die Prediger, sieh zu, dass du mehr betest als predigst. Verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr die Bekanntschaft mit Gott als die Freundschaft mit Menschen. Dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Und weiter heißt es dann, richte deine Arbeit, wenn möglich, so ein, dass du mühelos ein paar Stunden täglich nicht nur der stillen Zeit, sondern speziell auch dem persönlichen Gebet widmen kannst, der Gemeinschaft mit Gott. Sei konsequent, wenn es um Gottes Sache geht. Bringe Opfer, um deine Gebetszeiten aufrecht zu erhalten. Denk dran, dass deine Zeit kurz ist und dass dich die Arbeit und die Umgebung nicht deines Gottes berauben dürfen. Ja. Weiter. Ah ja, eine Bibelstelle habe ich nicht erwähnt, Johannes 15, Vers 5. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn der Herr Jesus das gelehrt hat zu den anderen Jüngern, dann wird er selber auch gelebt haben. Ohne den Vater kann ich nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch. Vierte Lektion, längere Zeiten abseits. Es ist auch mal gut, einfach einmal einen Stundenblock zu nehmen und sagen, so, und jetzt brauche ich längere Zeit Stille. Dann nimmt man sich frei. Ich weiß, das kann nicht jeder. Nicht jede Mutter mit 7 Kindern kann sich eine Stunde frei nehmen. Ich weiß, das ist schwer. Manchmal ist es aber möglich. Manchmal schenkt es der Herr trotzdem. Frau Wesley konnte das auch. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Die Mutter von John Wesley. John und Charles Wesley waren Männer Gottes im 18. Jahrhundert. Und die Mutter hatte 20 Kinder. Und sie hat sich irgendwann eine Stunde am Tag Zeit genommen. Nun, bei 20 Kindern geht es dann, weil dann können die Älteren auf die Jüngeren aufpassen. Längere Zeiten abseits vom Alltagstrubel. Das ist eine gute Gewohnheit. Wenn Sie sagen, habe ich nicht. Nun, wir dürfen ja dafür beten. Der Herr möchte uns ja gerne beschenken. Fünfte Lektion. Viel Arbeit ist kein Grund, die Gebetszeit zu kürzen. Ich habe noch vergessen zum vorigen Punkt, ich merke gerade, ich darf da noch was nachholen. In Johannes 7, Vers 53, jeder ging nach Hause, aber Jesus ging auf den Ölberg. Ist interessant. Jeder ging nach Hause, aber Jesus ging auf den Ölberg. Und da ging er durch diesen Garten Gethsemane wieder. Da hat er wieder seine Stille. Die einen gehen schlafen, der Herr Jesus geht noch ein bisschen in den Garten Gethsemane. Zum Ölberg. Jesaja 62, Vers 6 bis 7, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Jesaja 62, Vers 6 und 7. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhm macht auf Erden. Das ist ja so ein Aufruf an die Beter, an die Wächter Jerusalems. Bleibt dran. Lukas 2, Vers 37. Hanna, eine Witwe, etwa 84 Jahre lang, die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den aufgetragenen Dienst erwies, Nacht und Tag. Diese Frau war eine Witwe, 84 Jahre lang. Also übrigens, hier gehen die Übersetzungen auseinander. Manche meinen, sie war 84 Jahre alt. Nein, sie war 84 Jahre lang eine Witwe. Sie war also über 100 Jahre alt. Und sie hat eine Zeit lang mit ihrem Mann gelebt und dann war sie Witwe gewesen. Und die ganze Zeit der Witwenschaft, 84 Jahre lang, hat sie den Tempel nicht, immer blieb sie im Tempel, hat dort gedient. Und was hat sie gemacht? Sie war eine Beterin im Tempel. Das war ein großer Segen, diese Frau. Das war ihr Dienst. Den hat sie gerne wahrgenommen. Und da steht Nacht und Tag. Also die Nacht wird zuerst genannt, Nacht und Tag. Naja, der Tag beginnt ja mit der Nacht. Das heißt, sie ist also schon sehr früh aufgestanden und war Nacht und Tag im Tempel. Jetzt zurück zum fünften Lektion. Viel Arbeit ist kein Grund, Gebet zu kürzen. Im Gegenteil, je mehr Aufgaben und Arbeit, umso mehr Stille und Gebet sind nötig. Wie oft habe ich das erlebt, und wahrscheinlich haben Sie das auch erlebt, dass weil Sie so viel Arbeit hatten, haben Sie Gebet gekürzt. Ich habe das auch gemacht, ich habe Gebet gekürzt. Und wissen Sie, was geschehen ist? Klar wissen Sie es. Die Arbeit ging schlechter. Ich habe nicht so viel geschafft. Und ein anderes Mal, wo ich dem Herrn die erste Ehre gebe und wo ich lange Zeit in Gebet mir nutze, merke ich, heute geht die Arbeit richtig voran. Und ich habe mehr geschafft, weil ich mehr gebetet habe. Oft ist es so, dass der Herr segnet in besonderer Weise, wo wir ihm an die erste Stelle stellen. Martin Luther soll auf die Frage, wie sein Plan für den nächsten Arbeitstag aussehe, da soll er geantwortet haben, Arbeit, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat, ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen werde. Ich habe so viel Arbeit vor mir, also muss ich gerade richtig fest mit Gebet anfangen. Die Herrnhuter Brüdergemeine hatte auf dem Hutberg eine kleine Wetterhütte, wohin sich Zinzendorf und seine Brüder oft zurückzogen. Das war im 18. Jahrhundert. Um dort manchmal bis nach Mitternacht zu beten. Es war derselbe Zinzendorf, der das Lied oder der das Gedicht gedichtet hatte. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wer da leben will, der sterbe. Wer nicht stirbt, der lebet nicht. Ehe denn das Fleisch verderbe, scheinet uns kein wahres Licht. Also Gottes Führung fordert Stille. Nicht fleischliche Sachen, sondern Stille. Es muss aus der Stille kommen. Nun, ich denke, an dieser Stelle könnten wir wieder eine Unterbrechung machen. Wir wollen wieder ein Lied im Stehen singen. Nicht Gott, sondern der Mensch bestimmt, wie eng sein Umgang mit dem Herrn sein wird. Nicht Gott bestimmt das. Der Mensch bestimmt es. Wir haben im Alten Testament 3 Kreise. Wenn wir 2. Mose aufschlagen, 2. Mose 24, Vers 1. 2. Mose 24, Vers 1. Gott sagte zu Mose, steige zu Jahwe herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Und Mose allein soll Jahwe nahen, sie aber sollen nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Von dem Volk heißt es in 2. Mose 19, Vers 11 und 12, Vers 10 bis 12, der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk, heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen und sie seien bereit auf den 3. Tag, denn am 3. Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen und mache eine Grenze um das Volk ringsherum und sprich, hütet euch, auf den Berg zu steigen und sein Äußerstes zu berühren. Alles, was den Berg berührt, soll gewisslich getötet werden. Ganz unten war das Volk und da war ein Zaun. Sie durften nicht auf dem Berg. Der 2. Kreis war Mose, Aaron, Nadab und Abihu und 70 Älteste. Von denen lesen wir in 2. Mose 24, Vers 9. Und Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten, und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Söhne Israels, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Das war der 2. Kreis. Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten. Und dann kommt der 3. Kreis. Das waren Mose und Josua. Da lesen wir in Vers 12. Und Jahwe sagte zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg, und sei dort, und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und die Weisung und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener, und Mose stieg auf den Berg Gottes, und er sagte zu den Ältesten, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Und siehe, Aaron und Hur, sie sind bei euch. Wer eine Sache hat, trete vor sie. Also wir lesen in Vers 13, Josef machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Die 2 zogen also ganz hinauf auf den Berg. Ganz zum Schluss lesen wir, dass Gott noch mit Mose dann alleine geredet hat. Das ist dann in Vers 15, in 2. Mose 33. Und Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg und die Herrlichkeit Jahwes ruhte auf dem Berge Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage und am 7. Tag rief Mose aus der Mitte der Wolke. Also wir sehen hier die Kreise, zuerst unten das Volk, dann kommen Mose und Aaron und Nadab und Abihu, die 70, und dann gehen Mose und Josua alleine ganz hinauf. Im Neuen Testament haben wir 3 Kreise. Da haben wir den ersten Kreis, das waren die 70. Die 70, die der Herr Jesus ausgewählt hat, dass sie bei ihm sein sollten, dass sie die ihm nachgefolgt waren, die seine Jünger waren, die hat er dann auch ausgesandt, das Evangelium zu verkündigen und zu heilen und Dämonen auszutreiben, die 70. Der zweite Kreis waren die 12. Die 12, die er sich ganz besonders wählte, die ständig bei um ihn waren. Die 12. Matthäus 10 werden sie alle angeführt. Und dann der dritte Kreis waren die 3. Das waren Jakobus, Johannes und Petrus. Die waren an gewissen Stellen, waren nur diese 3 mit dem Herrn Jesus. Zum Beispiel in Lukas 8, Vers 31, da lesen wir, dass sie mit dem Herrn waren bei der Auferweckung der Jairus-Tochter. Die gingen mit hinein, also die Jairus-Tochter aufgeweckt hatte. Sie waren die Zeugen, wie der Herr Jesus den Tod besiegte, bei dieser Jairus-Tochter. Und dann in Matthäus 17, Vers 1, am Berg der Verklärung, da waren Jakobus, Johannes und Petrus dabei und waren Zeugen, wie der Herr sich verherrlicht, wie der Herr in seiner Herrlichkeit sein wird. So haben sie ihn gesehen, in seiner Herrlichkeit. Und dann in Markus 13, Vers 3, da waren es 4, da waren die 3 plus Andreas. Da lesen wir, ihr könnt das kurz lesen, Markus 13, ist eine nicht so bekannte Stelle, Markus 13, Vers 3, da lesen wir, als er am Berg, am Ölberg saß, der Tempelstätte gegenüber, da fragten ihn, als sie für sich alleine waren, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas. Da waren sie zu viert. Und da haben sie ihn gefragt, wegen dieser ganzen Tempelzerstörung, von der der Herr gesprochen hatte. Und dann in Gethsemane, Matthäus 26, Vers 37, da waren es wieder Jakobus, Johannes und Petrus, die mitgehen, die dann besondere Zeugen der Leiden Jesu werden. Aber sie waren da dabei im Garten und er sagt zu ihnen, sie sollen mit ihm wachen und beten. Später haben wir noch einen, den Johannes, der in besonderer Weise erwähnt wird im Johannesevangelium als der, der an der Brust Jesu ruht. Wir sehen gewisse Kreise, 70, 12, 70, 12, 3, immer enger. Man fragt sich, warum die 3? Warum nicht andere? Warum gerade Jakobus, Johannes und Petrus? Weil sie so großartige Persönlichkeiten waren? Naja, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne? Ich weiß nicht recht. Ziemlich zornige Burschen. Es lag nicht an ihrem Charakter. Petrus, der immer wieder recht vorlaut war und dann falsch gehandelt hat und viel zu schnell war manchmal. Es war nicht der Charakter. Es war was anderes. Die wollten gerne beim Herrn Jesus sein. Die wollten gerne nahe beim Herrn sein. Jakobus und Johannes sagen mal, die würden am liebsten mit ihm am Thron sitzen, ja. Links und rechts im Königreich, ganz nahe beim Herrn sitzen. Petrus, Herr, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht, ich bleib bei dir. Naja, wir wissen, er war zu schnell, war ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, aber die Hingabe war richtig, die Hingabe war gut. Jeder wollte gerne nahe sein bei dem Herrn. Und dann hat der Herr sie nahe an sich mit sich gehen lassen. Wie nahe möchte ich dem Herrn Jesus Christus sein? Das darf ich mich fragen. Wie nahe möchte ich mit dem Herrn zusammen sein? Vertrauen, Liebe, Vertrauen ist der Schlüssel zu einer Beziehung. Liebe ist die Substanz einer Beziehung. Es geht um ein enges Verlangen, ein Verlangen nach dem Herrn. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, wie bekommt man ein großes Verlangen nach dem Herrn? Ich habe mir notiert, indem man erkennt, wie wertvoll der Begehrte ist. Man bekommt dann ein Verlangen nach etwas, wenn man merkt, das, woran man das Verlangen haben möchte, das ist sehr, 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 sehr wertvoll. Und je mehr man erkennt von dem Wertvollen, wie kostbar das ist, desto mehr Verlangen hat man danach. Der Herr Jesus hat ja mal ein Gleichnis erzählt, ich habe es hier aufgeschrieben, können wir gerade mitlesen. Ich habe hier notiert, wenn wir alles andere dran geben für das eine Kostbare, dann erhalten wir das Kostbare. Da war das Gleichnis von dem, was der Herr Jesus erzählt hat. Matthäus 13, Vers 44. Das Königreich der Himmel ist gleich einem verborgenen Schatz im Feld, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und er kauft jenes Feld. Also hier ist ein Mensch, der irgendwie findet er in einem Feld einen Schatz. Nur Pech, das Feld gehört nicht ihm. Aber er sieht diesen Schatz, so kostbar. Nun, er kann einfach nicht den Schatz einfach stehlen. Das wäre Diebstahl. Was macht er? Er macht es wieder zu. Und dann geht er hin und sagt zum Bauern, verkaufen Sie das Feld? Ich gebe Ihnen ganz viel Geld dafür. Der Bauer sagt sicher, nein, das ist mein Feld, warum soll ich das Feld verkaufen? Ich gebe Ihnen 10-mal so viel Geld wie Sie sonst bekommen für dieses Feld. Was, so viel wollen Sie mir geben? Ja, Sie kriegen einen 10-fachen Preis. Da sagt der Bauer, also okay, dann gebe ich Ihnen das Feld. Er verkauft alles, was er hat, dieser Mann, und gibt dann diesen Bauern das Feld, kauft das Feld. Und wenn er das Feld hat, jetzt gehört ihm der Schatz. Das heißt, er merkt, wie kostbar dieses Feld ist. Der Bauer weiß es nicht. Aber er weiß jetzt, wie kostbar dieses Feld ist. Und jetzt hat er ein so großes Verlangen, dass er bereit ist, alles dran zu geben für dieses Feld. Das ist das Gleichnis. Und das andere Gleichnis, Vers 45, wiederum ist das Königreich der Himmel gleich einem Menschen. Ein Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Der also eine sehr kostbare Perle fand, hinging und er hat alles verkauft, was er hatte, und er kaufte sie. Man kann sich das gut vorstellen. Da kommt der Mann in den Laden von dem Perlenverkäufer und schaut sich die Perlen an. Und dann sieht er eine und es stockt ihm der Atem. Er denkt sich, das ist ja die Perle, die kostet, das ist ein kostbares Stück. Er schaut zum Verkäufer, ob er das ja nicht gemerkt hat, wie er staunt, weil der Verkäufer weiß nicht, wie wertvoll diese Perle ist. Aber er ist ein Perlenkenner. Und er weiß, was das für einen Wert hat. Und jetzt muss er sein Zittern und seine Aufregung verbergen. Und er denkt sich, boah, ich muss jetzt diese Perle kaufen. Und er bietet ihm ganz viel Geld an für diese Perle. Er verkauft alles, was er hat. Und dann kauft er diese Perle für dieses viele, viele Geld. Aber die Perle ist ja viel mehr wert. Die ist noch viel mehr wert als das Geld, was er bezahlt hat. Er hat alles, sein ganzes Hab und Gut hat er verkauft, um diese Perle zu haben. Denn wenn er weiß, wenn er die Perle hat, dann hat er einen Riesenschatz. Das ist ja gar nichts. Mein ganzes Hab und Gut zu verwenden für diese Perle, um diese Perle zu kaufen, das ist gar nichts. Warum hat er das gemacht? Weil er den Wert dieser Perle erkannt hat. So, jetzt kommt die Anwendung. Was ist die Anwendung? Sagt der Herr Jesus, so ist es mit dem Königreich. Wenn du mal erkannt hast, wie kostbar die Sache des Königreiches ist, dann bist du bereit, alles dran zu geben. Und das ist gar nichts. Das ist gar nichts im Wert, im Vergleich zu dem Wert, was dieses Königreich wert ist. Darum geht es hier in diesen beiden Gleichnissen. Wenn wir alles andere dran geben, um dieses Kostbare zu erhalten, dann bekommen wir dieses Kostbare. Wenn uns etwas anderes wichtiger ist, gibt es keinen Zutritt zu diesem engeren Kreis. Wenn wir erkannt haben, wie kostbar die Sache ist mit dem König, dann sind wir bereit, es dran zu geben. Wenn es was anderes wichtiger ist, nun, dann gehören wir nicht zu dem engeren Kreis. Aber Jakobus und Johannes und Petrus, die gehören zu dem engeren Kreis. Also die Frage, die ich mir heute stellen darf, bin ich bereit, den Preis für eine innige Beziehung mit dem Herrn Jesus zu bezahlen? Wir sagen, ja, es ist doch gratis. Ja klar, das ewige Leben ist gratis, keine Frage. Aber es kostet etwas, eine enge Beziehung mit dem Herrn Jesus aufzubauen. Es kostet etwas, ich muss irgendwas dran geben. Kauft die Zeit aus. Ich weiß, die meisten Menschen, die hier sitzen, ihnen geht es so wie mir auch. Es fehlt uns die Zeit. Die Zeit, die läuft uns davon, die rinnt uns zwischen den Fingern, zerrinnt uns die. Wie der Sand, den man aufnimmt und er rinnt uns davon. Und man denkt, jetzt ist schon wieder Donnerstag. Die Woche hat gerade begonnen. Wo ist die Zeit hingegangen? Kauft die Zeit aus. Das heißt, wenn man Zeit haben will für das Wichtigste, dann muss man Zeit von was anderem hergeben. Jetzt muss ich also tauschen. Kaufen heißt ja tauschen. Ich gehe hin zum Geschäft und ich gebe dort mein 5-Euro-Stück hin und tausche. Ich gebe ihm 5-Euro-Stück und er gibt mir, was ich halt kaufen wollte. Das Kilo Orangen oder ich weiß nicht wie viel. Ja. Oder 3 Kilo Orangen. Ja. Dann wird er ausgetauscht. Und bei der Zeit, wir geben etwas die Tage sind schon voll angefüllt mit Zeit. Und jetzt gebe ich ein Stück von dem, was schon angefüllt wäre, gebe ich jetzt her, um Zeit mit Gott zu kaufen. Zeit, die ich jetzt für die Beziehung brauche mit dem Herrn Jesus. Bin ich bereit, den Preis für eine enge Beziehung mit dem Herrn Jesus zu bezahlen? Wie nahe will ich ihm sein? Diese Frage stellen wir uns. Und wenn wir vielleicht sagen, ja, ich wünschte mir, ich hätte diesen Wunsch, dann beten Sie einfach für den Wunsch. Sagen Sie, Herr, wecke in mir einen größeren Wunsch, ein größeres Verlangen nach dir. Dann wird der Herr dieses Gebet erhören, das ist ja in seinem Sinne. Also wir bestimmen, wie vertraut der Umgang mit Gott sein wird, wie viel er uns verwenden wird und wofür er uns verwenden wird. Er verwendet nicht alle Menschen gleich. So mancher hat einen ganz unscheinbaren Dienst und ist von unschätzbarem Wert. Ich denke an so manche Mutter, hat einen unschätzbaren, wertvollen Dienst getan an ihren Kindern. Und da geht dann die Frucht auf. Aber es kostet etwas. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Ein paar Verse zum Schluss. Dritter Mose 10, Vers 7. Die Priester sollen im Heiligtum verharren. Priester sollen, es heißt hier, sie sollen vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salbung Jahwes ist auf euch. Also ein Priester soll beim Zelt der Zusammenkunft verharren. Das ist sein Job, das ist seine Arbeit. Er bleibt beim Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Welch ein Vorrecht. Ein Priester darf ganz eng in der Gegenwart Gottes bleiben. Und im Neuen Testament sind wir Priester. sind Priester Gottes. Im Neuen Testament lebt man im Heiligtum. Von Josua lesen wir 2. Mose 33, Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11. Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der Josua blieb. Der blieb die ganze Zeit im Zelt. Dieser Josua wurde später zu einem Mann Gottes, den der Herr mächtig gebrauchen wollte und gebrauchen konnte. Ich schließe mit einigen Hilfen. Hilfen zum Beten. Jetzt ein paar praktische Dinge noch zum Abschluss. Vergessen wir nicht, wir haben den Heiligen Geist, er ist die größte Hilfe für unser Beten. Darüber habe ich gestern schon gesprochen. Der Heilige Geist ist uns gegeben als ein Geist des Betens. Der Heilige Geist ist in uns und der Geist, der ruft Vater, Abba, Vater. Und wir rufen auch in dem Geist, Abba, Vater. Und der Geist vertritt uns in unserem Seufzen. Wenn wir zu seufzen haben, dann seufzt der Heilige Geist mit und packt mit an und vertritt uns mit seinem ungesprochenen Seufzen. Die zweite Hilfe zum Beten ist, vergessen wir nicht, wir stehen nicht alleine. Wir sind ganz viele Geschwister. Wir haben eine Bruderschaft. Die Bruderschaft ist die Familie Gottes. Das sind alle die, die den Herrn lieben von ganzem Herzen, von reinem Herzen. Der Leib Jesu Christi. Und die beten mit. Wir sollen viel füreinander beten. Und das stärkt unser Band. Das hilft uns auch selber, dass wir frisch bleiben innerlich. Wir beten füreinander. Die dritte Hilfe zum Beten ist Tür geschlossen. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Geschlossene Tür, Stille. Oder geh in den Wald. Wenn es wärmer wird jetzt, kann man in den Wald gehen. Genügend ungestörte Zeiten. Ja, nicht jeder kann in den Wald gehen, klar. Aber manchmal kann man in den Wald gehen. Manchmal hat man Zeit und Möglichkeit. Ablenker weg. Bitte kein Mobiltelefon neben der stillen Zeit. Kein Elektronik neben der stillen Zeit. Ablenker weg. Und wenn das Telefon läutet, denken Sie dran, wenn es wichtig ist, ruft er noch einmal an. Zettel für Ablenker. Geht es Ihnen so? Sie wollen endlich einmal Ruhe, Sie haben endlich mal Zeit, Sie nehmen sich die Bibel, Sie nehmen sich Zeit zum Beten und jetzt kommt der Gedanke, oh, das darf ich nicht vergessen, ich muss noch das und das und das machen. Nehmen Sie einfach so einen Zettel und legen Sie ihn hin, notieren Sie, was Sie machen, was Ihnen einfällt und legen Sie es ab, das ist notiert, das braucht, stört mich nicht mehr. Und dann können Sie weitermachen. Beim Beten mit Bibellesen, das Beten mit Bibellesen und Nachdenken verbinden. Wir sollen ja nicht nur einfach Bibel lesen, wir sollen auch nachdenken. Das braucht Zeit. Und wir sollen auch beten. Und beten und Bibel lesen, das geht sehr gut miteinander. Vor dem Herrn die Gedanken bewegen, manchmal sind es auch Lehrfragen, die uns beschäftigen oder sonstige Dinge. Weiter. Viele kurze Gebete tagsüber, hat ein Bruder mir gesagt. Er sagt, ich bete oft und kurz am Tag. Und ich habe gemerkt, es hilft mir. Er hat nicht die Zeit, dass er jeden Tag so und so viele Stunden betet, aber er betet oft und kurz. Das hilft ihm sehr viel. Jede Stunde oder jede halbe Stunde. Oft und kurz. Viertens. Wir dürfen uns Notizen machen, eine Liste. Aber bitte, wenn Sie eine Liste haben, machen Sie es nicht so, wie es ich gemacht habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe da meine Gebetsliste gehabt und da stehen dann so viele Namen drauf, ich weiß nicht, 20 Namen zum Beispiel. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, segne A und segne B und segne C und segne D und segne... Was soll das? Bruder hat mir gesagt, nimm deine Liste. Schau dir die Namen an, lies sie durch, Tu den Zettel weg und jetzt bete. Jetzt hast du sie ja im Kopf, die Namen. Wenn es 10 Namen sind, die merkst du dir schon. Der Papa, die Mama, die Oma, die Opa und so weiter. Dann bete sie durch. Gebetsliste. Der Georg Müller hat auch eine Liste geführt über Erhörungen. Also das ist vielleicht auch gut. Ich habe das leider versäumt, oft versäumt in meinem Leben. Am besten wäre, man nimmt sich einfach leere Blätter, wenn man eine Gebetserhörung hat, und notiert sich die Gebetserhörung. Und die sammelt man dann in einer Schublade mit Datum. Nur ein Blatt, und Sie brauchen sich da nur kurz drauf notieren. Legen Sie in die Schublade oder in die Kartei. Oder wenn Sie besonderes Gebetsanliegen haben, Sie beten jetzt schon seit Wochen oder seit Tagen für eine ganz gewisse Sache, schreiben Sie das Datum drauf und schreiben Sie das Gebetsanliegen hin und legen Sie es auch in die Schublade. Und dann schauen Sie mal nach in der Schublade, welche Gebete habe ich reingelegt und welche Erhörung ist gekommen. Dann sehen Sie parallel, sehen Sie, wie der Herr erhört hat. Und dann kann man mal sammeln, da hat man vieles. Das kann man jahrelang sammeln und dann einmal nachschauen. Und das ist sehr ermutigend. Das ist die beste Methode, weil wenn ich es in ein Büchlein schreibe, das Büchlein habe ich nicht jedes Mal bei mir, aber ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber habe ich immer bei mir. Da kann ich das draufschreiben und dann kommt das, sobald ich wieder zu Hause bin, kommt es in die Schublade. Das möchte ich Sie ermutigen, das zu tun. Ich hätte es viel früher machen sollen. Weiter. Gehen, knien, stehen. Was heißt das? Also wenn Sie beten wollen, legen Sie sich nicht ins Bett. Es wird kein langes Gebet werden. Wissen Sie, was mir passiert ist? Ich knie mich hin vor das Bett und da habe ich gebetet und nach 2 Stunden bin ich aufgewacht. Die Knie haben furchtbar wehgetan. Und ich habe gemerkt, ich habe ihn eingeschlafen, da so kniend auf dem Kopf am Bett. Ich habe gesagt, es geht nicht so, es hat keinen Sinn. Ich sagte, ich muss aufstehen, dann gehe ich meine Kreise. Nein, Kreise gehen geht auch nicht, dann werde ich schwindelig. Dann gehe ich meine Achterbahn. Jetzt geht's. Jetzt gehe ich meine Achter. Jetzt funktioniert es. Wunderbar. Also gehen Sie Achter, wenn Sie müde sind. Innere Vorbereitung. Beten wir, dass der Herr uns ein Verlangen schenkt. Herr, gib mir Verlangen. Nicht auf Stimmungen und Gefühle warten. Nicht warten, bis man in Gebetsstimmung ist. Das ist nicht biblisch. Wir brauchen nicht Gebetsstimmungen. Und das Herz reinigen, wenn der Herr irgendwelche Sünden aufdeckt, sofort dem Herrn bekennen. Und wenn man müde ist, schauen wir, dass wir eine Gebetszeit am Morgen haben, da sind wir nicht müde. Vielleicht sagen Sie, aber ich bin am Morgen auch müde. Na, dann gehen Sie am Abend früher ins Bett. Weniger Internet oder irgendwie, der Morgen beginnt am Abend. Der Morgen beginnt am Abend vorher. Wenn ich zu spät ins Bett gehe, dann bin ich auch müde. Weniger Internet, weniger Computer vor dem Einschlafen. Ist sowieso Computer nicht zu empfehlen. Jetzt sage ich etwas, was ich leider auch nicht immer einhalte. Aber es ist so, wenn man intensiv am Computer arbeitet und gleich danach schlafen will, kann man nicht schlafen. Der Computer hat ein Licht, ein Taglicht, und das suggeriert unserem Gehirn, es ist Tag. Man sitzt vor dem Bildschirm, das ist ein Blaulicht, das ist hell wie der Tag, und der Kopf sagt, es ist Tag. Und dann will man schlafen, geht ja nicht, es war immer Tag vor dem Computer. Kamille und Pfefferminztee oder Bananenshake oder irgendetwas anderes. Achtergehen habe ich schon gesagt, kalte Dusche am Morgen. Also Kamille und Pfefferminz, das ist zum Einschlafen am Abend. Sie haben mich richtig verstanden. Also, sind wir wieder am Morgen, Achter gehen, kalte Dusche, Fenster auf oder in den Wald. Da kann man laut rufen zum Herrn. Und abends, wenn man abends gerne noch beten möchte, aber zu müde ist, nicht Kaffee, sondern Zitrone. Ist gesünder. Also jetzt haben Sie einige praktische Dinge. Und wenn das Abendessen nicht zu üppig war, dann geht es auch gut. Oder ein Spaziergang. Und zum Mittag vielleicht ein kurzer Mittagsschlaf von 5 Minuten oder 10. Das gibt einem auch wieder Kraft für den Tag und man ist dann frischer. Das sind jetzt nur praktische Dinge. Sie nehmen sich das mit, was Sie brauchen, und alles andere streichen Sie. Aber verstehen Sie, das sind nur ein paar Gedanken, damit wir unser Gebetsleben frisch machen. Seien wir frische Beter. Der Herr segne uns und schenke uns viel Mut. Wir wollen beten, schließen hiermit.